Leider Gottes ist es in der Tat so, dass wir Menschen eigentlich ziemlich irrational sind. Und auch dieser Gedankengang überhaupt hat mich damals auch so schlussendlich von Bitcoin überzeugt. Deswegen finde ich es immer total wichtig, dass man da auch drüber spricht.
Vielleicht fragst du dich, warum der Podcast 1 Million Satoshi heißt. Bei 1 Million Satoshi möchte ich besonders viele Menschen erreichen und dazu inspirieren, 1 Million Satoshi zu kaufen. Ein Bitcoin besteht aus 100 Millionen Satoshi und somit sind 1 Million Satoshi ein Hundertstel Bitcoin. Zwei Partner helfen mir dabei. Der erste ist Relay. Ich buchstabiere mal R-E-L-A-I. Du findest die App überall im Android oder im App Store. Diese App ermöglicht es dir, besonders einfach und schnell Bitcoin zu kaufen und mit dem Aktionscode 1 Million Satoshi bekommst du die Bitcoin auch um 20% weniger Gebühren. Der zweite Partner ist Bitbox 02. Das ist eine Möglichkeit, wenn du schon etwas mehr Satoshi hast. Damit kannst du sie einfach und sicher verwahren. Mit dem Aktionscode 1 Million Satoshi bekommst du so eine Bitbox 02 um 5% günstiger. Vielen Dank.
Hallo und herzlich willkommen zu 1 Million Satoshi, der Bitcoin Podcast. Heute habe ich wieder Liv im Interview. Bei der mittlerweile dritten Folge unserer Reihe gehen wir ein auf die Irrationalität des Menschen und warum das immer zu Fehlverhalten führt und warum eigentlich da Bitcoin mit den dezentralen Lösungen und Prozessen eigentlich eine Möglichkeit ist und eine Lösung ist, diese Fehler einfach zu vermeiden. Wir hatten ja mittlerweile schon vorher auch zwei Folgen und vielleicht wollt ihr auch da nochmal die erste nachhören, falls ihr die verpasst habt. Also ich fand die super spannend. Wir redeten darüber, warum es eigentlich so schwierig ist, Bitcoin zu erklären, warum manche noch immer nicht so richtig das Konzept dahinter verstehen, ob das an uns liegt, ob das an der Situation im Generellen liegt. Und das fand ich schon richtig interessant. Hallo Liv, schön, dass du dabei bist.
Hallo liebe Eva. Ja, ich freue mich total. Heute ist so gesehen die dritte Session. Genau.
Cool.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, also ich auch total gespannt. In der ersten Session haben wir das ja auch schon ein bisschen angeschnitten mit dem, mit dem Fehlverhalten und warum das eigentlich so eine Riesenauswirkung hat, wie es eigentlich zu dieser großen Wirtschaftskrise gekommen ist und wieso eigentlich auch jetzt die Welt irgendwie ein bisschen in Krisenmodus scheint. Was ist denn deine Einschätzung dazu?
Genau, also leider Gottes ist es in der Tat so, dass wir Menschen eigentlich ziemlich irrational sind. Und auch dieser Gedankengang überhaupt hat mich damals auch so schlussendlich von Bitcoin überzeugt. Deswegen finde ich es immer total wichtig, dass man da auch drüber spricht. Also es ist im Endeffekt so, dass wir Menschen sogenannten kognitiven Verzerrungen unterliegen. Es hat der ein oder andere vielleicht schon mal was von Gruppendenken gehört. Also dass wir zum Beispiel als Gruppe alle in eine bestimmte Richtung denken oder an etwas Bestimmtes glauben, damit wir irgendwie Teil dieser Gruppe sind. Und das ist für uns Menschen natürlich auch total wichtig, weil evolutionär gesehen ist es nicht so gut, wenn wir nicht Teil einer Gruppe sind, weil das ist dann etwas schwierig zu überleben. Das heißt, es gibt verschiedene kognitive Verzerrungen, die einfach dazu führen, dass unser Verhalten in einer gewissen Art und Weise beeinflusst ist und vielleicht nicht so ganz rational ist. Und das hat auch damals in 2008 bei der Finanzkrise in Amerika eine Rolle gespielt. Also ziemlich viele Banker haben Kredite ausgegeben an Menschen, die einfach nur nett aussahen und irgendwie einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen haben, aber die vielleicht nicht unbedingt das Geld hatten oder die Ressourcen hatten, um diesen Kredit auf Dauer zu begleichen. Und genau, da gab es halt keine richtigen Regeln oder man hat nicht genau geschaut, wem kann man einen Kredit geben und wem nicht. Und genau, dann ist das System halt irgendwann zusammengebrochen. Und da hat halt dieses irrationale Verhalten des Menschen unter anderem eine Rolle gespielt.
Hey, nicht vergessen, wenn dir der Podcast gut gefallen hat oder du das Video mochtest, dann bewerte doch den Podcast auf Spotify oder abonniere den YouTube-Channel. Ich freue mich sehr darüber. Das hilft mir, den Podcast einfach noch besser auffindbar zu machen und noch viele weitere Folgen für euch zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank. Ja, ich finde das ja wahnsinnig spannend, weil wenn man auch da nochmal zurückguckt und auch die Filme oder Dokus dazu ansieht, dann denkt man sich, warum wussten das die Menschen denn nicht früher? Warum gab es dann immer nur so ein, zwei Einzelne, die das da irgendwie vielleicht, Mike Berry oder so, die das irgendwie durchblickt haben, aber ganz im Generellen liefen da alle irgendwie blind herum. Und letztens hat mir eine Freundin geschrieben, die war gerade in San Francisco in den letzten Tagen und die lief in der Innenstadt herum und meinte auch, da gibt es keinen Menschen mehr und alle Büros sind total leer und alle sind weggezogen. Und da denkt man sich auch, das liegt ja auf der Hand, dass da jetzt irgendwas wieder mit einer Gewerbeimmobilienblase vielleicht auf uns zurollt. Und warum fällt das denn keinen auf? Was denkst du denn?
Genau, also es gibt halt in der Regel sehr, sehr viele verschiedene kognitive Verzerrungen, die halt zutreffen können. Gruppendenken ist nur einer davon. Es kann auch sein, dass wir diesen Bestätigungsfehler haben, dass wir zum Beispiel Informationen danach interpretieren, was wir glauben, ist richtig. Also, dass wir zum Beispiel Vorerfahrungen nutzen, um neue Informationen zu analysieren und zu interpretieren. Also, das hat aus meiner Sicht in 2014 eine große Rolle gespielt, als Russland die Krim annektiert hat und wir alle durch die Gegend gerannt sind und gesagt haben, ach ja, Russland wird schon nicht weitergehen. Und wir haben weiterhin mit Russland Verträge abgeschlossen und waren weiterhin auf deren Ressourcen angewiesen. Und wir haben sehr wahrscheinlich halt damals die ganzen Informationen, die uns zur Verfügung standen, danach interpretiert, was für Vorerfahrungen wir davor mit Russland gesammelt haben. Und da sind wir eigentlich ziemlich, ja, wie soll ich sagen, haben wir uns nicht so einen großen Gefallen mitgetan, weil wir dann auf einmal in 2020 oder 22 war es ja, uns damit auseinandersetzen mussten, dass Russland halt weitergeht, ne, und nicht nur die Krim annektiert. Also das sind so unterbewusste Abläufe, die uns teilweise auch gar nicht bewusst sind. Ne? Deswegen ist das also auch etwas, was der Mensch nicht so unbedingt hinterfragt. Und das sind so Prozesse, die einfach ablaufen und wir können die gar nicht so richtig greifen. 80% menschlichen Verhaltens läuft einfach unterbewusst ab und genau, da sind wir nicht immer so rational, vor allem wenn wir emotional sind, ja. Es ist auch ein ganz, ganz großer Aspekt, dass wenn wir irgendwie emotional sind und Angst vor etwas haben, dass wir dann auch nicht immer die cleversten Entscheidungen treffen. Deswegen finde ich das auch immer so schwierig, wenn man so Angst gemacht bekommt, ne, von der Regierung oder auch von den News. Also die Medien sind da ja extrem gut drin, zu zeigen, das ist jetzt wieder passiert und das ist passiert und wir dann irgendwie auch so eine gewisse Angst haben und auch jemand wie Martin Seligman, also der Präsident der amerikanischen Vereinigung für Psychologie, der sagt auch ganz klar, wir sind auch eher staatstreu, wenn wir so ein bisschen in einer schlechten Stimmung sind und gehen dann einfach mit der Masse. Und genau, das ist einfach so ein unterbewusster Prozess, der da abläuft und das ist halt das Trickreiche daran, weil man ja das gar nicht so richtig greifen kann.
Was würde denn dagegen helfen? Du meintest ja jetzt so 80% emotional gesteuert und auch großteils auch Angst gesteuert. Da drängt sich mir irgendwie so der Gedanke auf, dass wir da ja fast nur von außen irgendwie manipuliert werden können und nicht eigene Entscheidungen treffen können. Wie kommen wir denn da wieder zurück in die Eigenverantwortung?
Ja, genau. Also ich denke, auf jeden Fall muss man irgendwie zu sich auch wiederfinden. Stress ist da ein großes Thema. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man wenig Stress hat, dass man auch körperlich gesund ist. Also zum Beispiel gibt es Studien, die zeigen, wenn der Darm nicht in einem guten Zustand ist, ne? Also wenn wir Darmerkrankungen haben etc., dann werden weniger Neurotransmitter im Gehirn produziert. Auch wenn wir Antibiotikum nehmen, ja. Also Antibiotikum führt einfach dazu, dass wir viele Bakterien verlieren im Körper. Und die helfen uns eigentlich dabei, diese Neurotransmitter zu produzieren, wie zum Beispiel Dopamin und Serotonin. Und wenn wir da einfach so eine Disbalance im Körper sehen, dann haben Leute auch eher Depressionen beispielsweise. Mhm. Und das sind dann einfach so Zustände, in denen es ist schwierig, rational zu sein. Und ich glaube, deswegen ist es an allererster Stelle schon mal wichtig, auch auf seinen eigenen Körper zu achten und auch zu versuchen, nicht immer direkt zu reagieren, sondern erstmal über bestimmte Dinge nachzudenken, sich Zeit zu nehmen Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wenn wir halt so ein bisschen darüber nachdenken, was passiert aktuell in unserer Bevölkerung, in unserer Gesellschaft, dann habe ich halt ein ganz großes Problem damit, dass die Regierung nicht so offen darlegt, wenn sie Fehler macht. Und das hat auch eine bestimmte Begründung. Also ich habe in der Uni gelernt, und ich lese das einfach mal vor, gerne, dass wir heutzutage gar nicht so gut mit Fehlern umgehen können, weil es rückblickend oft so ist, dass wir nicht so genau uns mit Fehlern befassen wollen, die krasse Konsequenzen hatten. Ich muss das hier nochmal ganz kurz finden. Genau. Also in einem Buch, was ich in der Uni so gesehen studieren musste, da stand: Häufig wird über die Suche nach Ursachen und Veränderungsmöglichkeiten aufgrund der Angst vor Haftung und Strafverfolgung gerade nach einem Unfall eher beschränkt sein. Das heißt, man schaut überhaupt gar nicht erst nach Ursachen oder nach Veränderungen, die wichtig sind, dass diese Fehler in Zukunft nicht mehr auftreten, weil man Angst hat, dass es jemanden in eine blöde Situation bringen könnte. Also man jemanden im Endeffekt beschuldigen würde und das könnte den Ruf zum Beispiel einer Person ja gefährden. Und es ist so, also unsere Regierung macht es halt ziemlich clever. Die erstens definieren die nicht immer ihre Ziele, und wenn man kein Ziel hat, dann kann man keinen Fehler definieren, weil ein Fehler wird ja danach definiert, ob wir unser Ziel nicht erreicht haben. Und wenn wir die Ziele erst gar nicht definieren oder unsere Ziele ständig ändern, dann können wir gar nicht schauen, wann ein Fehler gemacht wurde. Das macht es halt alles schon mal ziemlich schwierig, weil um zu schauen, ob halt ein Fehler passiert ist, müssen wir erstmal schauen, okay, was ist eigentlich passiert? Und dann kann man erst herausfinden, ob überhaupt irrationales Verhalten stattgefunden hat, ja? Und diese Fehlersuche, die wird nicht immer so gerne betrieben, einfach aufgrund des Rufes von Politikern etc. Und es ist zudem so, dass es verschiedene Ursachen für Fehler geben kann. Es kann zum einen sein, dass jemand aktiv einen Fehler macht. Wenn also eine Krankenschwester für das falsche Medikament verabreicht, dann ist es halt so, dass sie aktiv diesen Fehler gemacht hat. Es gibt allerdings auch noch den Aspekt, dass es eine latente Bedingung geben kann. Das heißt, es gibt bestimmte Umstände, die das Auftreten oder die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Fehlers erhöht hat. Wenn die Krankenschwester beispielsweise extrem gestresst ist, dann wird die sehr wahrscheinlich eher diesen Fehler machen im Vergleich dazu, wenn dem nicht so ist. Und das sehen wir auch aktuell. Also das, was in 2008 passiert ist, ist ja nicht nur passiert, weil Menschen viele Fehler gemacht haben, sondern weil wir auch eine latente Bedingung haben, die die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einfach ja wahrscheinlicher gemacht hat. Und das ist zum Beispiel aus meiner Sicht die Inflation. Ja, die Inflation ist eine klare latente Bedingung, die dazu führt, dass es zu einer Finanzkrise überhaupt kommen kann. Ja, wenn wir die Inflation nicht hätten, dann könnten Menschen machen, was sie wollen. Also diese Finanzkrise kann erst gar nicht entstehen. Und das sind halt so diese Aspekte, die man dabei berücksichtigen muss. Es ist immer wichtig, dass man auch sich selbst klare Ziele setzt, dass man analysieren kann, okay, habe ich einen Fehler gemacht? Und dass man dann auch ja aufarbeiten kann, okay, was kann ich in Zukunft tun, dass ich diesen Fehler nicht mehr mache? Und aber halt auch, man muss schauen, gibt es bestimmte latente Bedingungen, die zum Beispiel ja die Wahrscheinlichkeit einfach erhöhen, dass ich einen Fehler mache? Genau, das ist einmal so dieser ganze Hintergrund zu diesem theoretischen Wissen rund um ja, die Fehlerkultur im Endeffekt. Genau.
Finde ich total interessant, weil du ja da auch nochmal im Hintergrund die Inflation so herausstreichst. Also eigentlich die Kraft, die uns dazu zwingt, immer wieder unser Geld anzulegen, zu gucken, dass es wirklich vermehrt wird. Also wir können es nicht einfach am Sparbuch lassen, beziehungsweise ist es, glaube ich, jetzt schon überall vorgedrungen, dass es nicht die richtige Entscheidung ist, weil es eben durch die Inflation über die Jahre immer entwertet wird. Und wenn man für die Altersvorsorge oder irgendein anderes langfristiges Ziel spart, ist halt das Sparbuch wirklich die schlechteste Entscheidung. Und dann sucht man natürlich nach irgendwelchen Finanzprodukten, die die Inflation schlagen kann, und wird immer riskanter und riskanter in seinen Entscheidungen. Und das ist immer so diese latente Bedingung, dieser Stress im Hintergrund, der uns eigentlich ja da von Krise zu Krise treibt. Habe ich dich da richtig verstanden?
Auf jeden Fall. Und Psychologen gehen dann halt vor und sagen, okay, um halt Fehler zu vermeiden, müssen wir Verantwortung dezentralisieren. Ich glaube, da klingelt es direkt bei jedem Bitcoiner so, okay, Dezentralisierung, ja. Das ist etwas, was uns allen irgendwie bekannt ist, dieser Begriff. Genau, und es gibt in der Tat verschiedene Wirtschaftspsychologen, die gehen dann zu Bosch oder zu Mercedes und sitzen dort in Sitzungen und schauen sich an, okay, machen diese Leute hier gerade Fehler, ja? Also auch diese Beobachtung von außen, was passiert denn dort eigentlich, wird oft genutzt, aber man schaut natürlich auch oft, dass halt Verantwortung dezentralisiert wird. Und das macht Bitcoin natürlich, ne? Also zum einen, jeder hat seine eigenen Keys, das heißt, die Verantwortung ist da schon mal bei jeder einzelnen Person und ich rate da auch immer jedem, wenn er seine eigenen Bitcoins aufbewahrt, auch da sich nochmal so gesehen abzusichern. Also ich hatte dieses Gespräch vorher auch schon mal mit meinem Mann, wo er gesagt hat so, ach ja, wir haben momentan so viel hier zu tun, es ist für mich vollkommen in Ordnung, wenn ich diese Keys selber aufbewahre und wenn ich im Endeffekt unsere Bitcoins aufbewahre. Und dann habe ich gesagt, das ist für mich vollkommen in Ordnung. Das Problem ist nur, wenn ein Fehler passiert, dann ist das halt alles so gesehen nicht seine Schuld, aber das lastet so gesehen auf ihm. Und für mich ist dann wichtig, dass wir uns da zusammen hinsetzen, ne? Weil vier Augen können nochmal eher einen Fehler entdecken, dass man das halt einfach zusammen macht. Das ist auch etwas, was ich nicht so häufig sehe. Ich habe manchmal so das Gefühl, wir sind wieder so ein bisschen in 1970 angekommen, wo die Frauen so sagen, so ja, die Männer machen das, das passt schon. Das ist alles irgendwie zu technisch und sehr komplex. Und ich denke mir, es ist ganz wichtig, dass wir als Frauen aber auch wieder diese Verantwortung übernehmen, weil sonst sind wir wieder dort angekommen, wo wir halt vor 50 Jahren standen. Ne? Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich das so überlegt. Und zudem ist es natürlich auch möglich, dass man nicht nur ein Bitcoin-Wallet hat, sondern mehrere Bitcoin-Wallets. Es gab ja jetzt irgendwie vor kurzem anscheinend den Fall, wo jemand den Seed Phrase erraten hat und dann Bitcoins geklaut hat, weil der Seed Phrase einfach zu simpel strukturiert war, also der war nicht randomisiert. Und auch das ist zum Beispiel wieder so ein Fall, ja, also das ist ganz wichtig, dass man sich da auch die Zeit nimmt und vielleicht sogar seine Bitcoins auf verschiedenen Wallets hat, dass man da immer gut abgesichert ist, ne? Das kann man ja sogar mit dem gleichen Seed Phrase machen, aber man hat unterschiedliche Passphrases dann am Ende des Tages. Und genau, also Bitcoin ermöglicht das, also es ist sehr dezentralisiert. Der Code wird auf diesen ganzen Nodes so gesehen genutzt und man muss selber auch den Code ändern, wenn man das machen will. Ne? Also wenn wir jetzt eine Veränderung in diesem Code haben wollen, da gibt es ja auch manchmal so diese Diskussion drum. Also da ist es dann halt aus meiner Sicht schon auch cool zu wissen, man müsste das selbst auch ändern. Also es ist wirklich alles komplett dezentralisiert und jeder muss so gesehen dem zustimmen, wenn es dort eine Veränderung geben würde. Und es ist natürlich on top auch so bei Bitcoin, dass es ganz, ganz viele IT-Experten gibt, die da halt schon über diesen Code rübergeschaut haben und geschaut haben, okay, ist das eigentlich alles so, wie wir das genau wollen, ja? Und wenn man so viele Experten hat, dann, ja, hat man auch da nochmal so eine Dezentralisierung. Und genau, warum man das halt will, ist, dass es immer mehrere Leute gibt, die darüber schauen und das auch objektiv bewerten, weil damit vermindert man halt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler auftritt. Also es gibt dieses Schweizer Käsemodell. Danach ist es halt so, man will eigentlich, dass bei dem Schweizer Käse, dass es so isolierte Löcher gibt in dem Käse, weil das bedeutet, der Fehler bleibt isoliert. Also eine Person hat einen Fehler gemacht. Und die nächste Person würde merken, okay, da ist irgendwas passiert, was nicht so richtig abgelaufen ist. Das heißt, der Fehler wird dann direkt unterbrochen und diese Fehlerkette geht nicht weiter, ja. Und genau, deswegen soll der Schweizer Käse so gesehen so isolierte Löcher haben und nicht so ein durchgehendes Loch, und wo halt jeder Fehler weitergegeben wird. Das ist so die Idee und da spielt die Dezentralisierung einfach eine ganz große Rolle.
Ja, ich finde es toll, dass du das jetzt so auf vier verschiedenen Ebenen zusammengefasst hast und da auch wieder so einige Dinge ansprichst, die ich mir auch schon oft gedacht habe. Also mal die erste persönliche Ebene, dass man halt den gemeinsamen Besitz halt auch wirklich gemeinsam verwaltet. Also ich höre das auch total oft, dass ich eine Frau mal frage, okay, besitzt du denn Bitcoin, hast du denn Satoshi? Und die meint halt dann auch, ja, mein Mann hat das oder wir haben das, ja, aber er kümmert sich darum. Also dass man halt wirklich schon mal diese Fehlerquelle einfach, das ist ja nichts Bösartiges oder sonst, also dass man diese Fehlerquelle halt eben rausnimmt und sagt, okay, ich kann mich genauso drum kümmern und falls irgendwas passiert, dann kann ich auch darauf zugreifen. Mhm. Die zweite Quelle natürlich mehrere Bitcoin-Wallets. Da gibt's ja vor allem, wenn man schon etwas mehr besitzt, ganz gute Lösungen auch mit, wie du jetzt auch sagst, mit verschiedenen Adressen oder auch Multisig oder so, wenn man dann wirklich weit fortgeschritten ist. Die dritte mit den Nodes. Also das fand ich auch so total spannend, dass die halt im Bitcoin-Netzwerk verteilt sind und man halt verschiedene Improvements, also BIPs, Bitcoin Improvement Protocols oder dergleichen, halt eben ablehnen kann oder zustimmen kann. Und das halt eben, wenn man dann schon weiter fortgeschritten ist, auch wahrnimmt. Und in letzter Instanz natürlich, weil es Open Source ist, dass halt ganz viele Entwickler daran arbeiten. Und man, okay, es ist kein Verlassen darauf, dass da schon irgendwer das richtig macht, sondern es ist halt eben das Wissen, dass das alles total transparent und offen ist im Netzwerk und dass da jeder reingucken kann. Also das ist ja an sich eigentlich, also mehr Dezentralität geht ja eigentlich gar nicht mit Bitcoin. Und das hat mich jetzt auch nochmal so, was du jetzt nochmal gesagt hast mit dem Psychologen, die in den Unternehmen da Dezentralität empfehlen, sagen die dann halt tatsächlich so, dass da jetzt nicht ein, so, dass es nicht alles so hierarchisch sein soll, sondern dass das halt die Verantwortung aufgeteilt werden soll und das alles flacher gemacht werden sollte von den Hierarchien und Prozessen. Okay, und dann ist ja eigentlich genau Bitcoin das, dass das ermöglichen könnte. Verstehe.
Genau. Also es ist halt schon so, wenn man jetzt zum Beispiel im Krankenhaus sich das anschaut, also wenn eine Person intubiert wird, dann sind da ja verschiedene Personen am Werk. Also es gibt den Anästhesisten, auch die Krankenschwester. Und es gab in der Tat einige Fälle, wo vor allem junge Menschen intubiert worden sind und die Intubation hat nicht so richtig geklappt. Und der Anästhesist ist ins Schwitzen gekommen und hat so gedacht, so oh, irgendwie, das klappt hier gerade nicht so richtig. Aber hey, ich mache das schon seit 30 Jahren und es ist eine junge Person hier gerade, das kriege ich schon hin. Und die Personen sind dann leider Gottes verstorben, weil es wurde zu lange gewartet, bis man halt alternative Maßnahmen genutzt hat. Das heißt, die Person hat keinen Sauerstoff bekommen in der richtigen Zeit. Also, und das ist dann halt natürlich ein Problem, weil die Krankenschwester hat sich damals halt noch nicht trauen können zu sagen, hey, laut dem Protokoll müssen wir jetzt eine andere Maßnahme hier einleiten. Heutzutage ist es allerdings so, dass danach ungefähr ein paar Minuten die Krankenschwester sagt, hier, Protokoll sagt das und das und da schaut man halt, dass diese Hierarchien nicht mehr unbedingt gegeben sind. Das Problem der ganzen Sache aus meiner Sicht ist allerdings, dass es halt immer auch nochmal dann die große Frage ist, wie wird dieser theoretische Ansatz in der Praxis umgesetzt? Also ich arbeite hier in einer recht großen Klinik und als ich hier angefangen habe zu arbeiten, musste ich mir viele Videos dazu anschauen und ich war total begeistert und ich habe gesagt, wie cool. Die wissen, dass es ganz wichtig ist, dass man über Fehler spricht und dass man das offen darlegt und dass man halt halt versucht, ein System zu entwickeln, wo es möglichst wenige latente Bedingungen gibt. Und genau, also da wurden wir richtig darauf trainiert, dass es halt kognitive Verzerrungen gibt und dass es Hierarchien geben kann und dass man da auf jeden Fall auch sich zu Wort melden muss, wenn irgendwas falsch läuft. Und ich war richtig baff und ich habe gesagt, super cool, aber jetzt in der Umsetzung merke ich, wir Menschen sind dann doch zu irrational, ne? Das heißt, es ist schon auch ganz wichtig, dass es so ein System gibt wie Bitcoin, wo wir auch so ein ganz bisschen auf die Technik angewiesen sind und weniger auf den Menschenverstand. Und ich weiß, wir Menschen haben unfassbar viel Tolles entwickelt in den letzten Jahren, ne? Also wir sind ja jetzt nicht komplett auf den Kopf gefallen, aber es ist halt schon so, dass Maschinen zum einen überhaupt gar keine Fehler machen können, weil sie sind entweder falsch programmiert oder halt werden falsch benutzt. Aber Maschinen sind einfach in einer gewissen Art und Weise zufälliger als wir Menschen. Als zuverlässiger, Entschuldigung.
Okay. Zufällig.
Genau.
Ja. Ja, also total. Also das in dem Sinne ist es ja sinnvoll, dass man Bitcoin halt eben wählt, weil es eben trustless ist, also weil man dem halt nicht vertrauen muss. Und das ist ja, das ist ja eine gute Möglichkeit, dass man halt eben besser kooperiert, vor allem auch mit Menschen, die man jetzt denen man halt jetzt nicht so nahe ist, die jetzt nicht zur Familie oder dergleichen gehört, sondern vielleicht Kollegen sind, vielleicht Kunden sind. Also dass man da halt wirklich eine Möglichkeit hat, wobei beide das verwenden können und ohne einander wirklich zu trauen oder gegenseitige Abhängigkeiten damit zu schaffen, weil man halt eben sagt, okay, man nutzt halt Bitcoin, weil es trustless ist. Und das eine schöne Möglichkeit ist, das Ganze auch zu dezentralisieren. Genau. Ja. Ich finde, hast du vielleicht auch noch andere Beispiele von, ich finde es ja so spannend, dass du ja da in einer Branche arbeitest, die ich ja überhaupt eigentlich keinen Einblick so richtig habe. Ich bin ja auch eher vom Online-Marketing oder vom IT-Background halt eben mehr auf Bitcoin gestoßen und du bist ja tatsächlich von der Medizin auf Bitcoin gestoßen. Das finde ich ja so faszinierend und von der Psychologie. Hast du da auch noch so andere Beispiele, wo du mal denkst, dass das vielleicht auch dann noch profitieren könnte in irgendeiner Form?
Ja, also genau. Für mich war das halt damals so, dass ich in Deutschland Psychologie studiert habe und wir dann halt viele Seminare auch zu dieser Finanzkrise in 2008 hatten, also wie irrational wir Menschen doch sind. Und genau, das hat mir dann irgendwie auch so die Augen geöffnet, wo ich so gedacht habe, okay, wir brauchen hier andere Systeme und wir brauchen sehr gut durchdachte Systeme vor allem auch. Genau, also ich muss da mal so kurz drüber nachdenken, um ehrlich zu sein. Ich glaube halt, wir können im Allgemeinen davon profitieren, dass wir langsam merken, dieses System ist nicht mehr tragbar. Ich kann persönlich von mir sagen, ich habe viel im Studium gelernt, darüber gelernt, wie irrational wir Menschen auf der einen Seite sind, aber auch, dass wir alle in einer gewissen Art und Weise emotional auch mal am Kämpfen sind in unserem Leben. Wir haben ja in Deutschland ungefähr eine Rate von 50%, also jeder zweite Deutsche hatte mal in seinem Leben eine psychische Erkrankung oder hat sie. Und wir haben auch eine sehr hohe Suizidrate in Deutschland. Also wir Menschen, wir sind eigentlich nicht so gefestigt, wie wir das gerne hätten. Und ich glaube, das liegt auch viel an unserem System. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir Menschen auch so ein Stück weit merken, dass wir unserer Umgebung nicht so 100% vertrauen können. Also das hört man ja dann auch oft von Bitcoinern. So, ja, warum vertrauen wir der Regierung so oft, aber nicht unserer näherstehenden Familie? Und ich habe so das Gefühl, also das ist das, was ich so im Studium gelernt habe, dass wir halt alle Fehler machen und dass wir diese Fehler aber vor allem bei den Menschen wahrnehmen, die uns ganz nahe stehen, ja. Das beobachtet man ja auch in Ehen, ja. In der Ehe merken die Partner total, okay, mein Partner macht hier extrem viele Fehler und dann vertraut man vielleicht auch eher nochmal der Regierung, wenn es um bestimmte Absicherungen geht, als dem eigenen Partner, weil wir ja so entfernt sind und es gibt ja so überhaupt gar keine Verbindung zwischen der Bevölkerung und der Regierung, dass wir uns überhaupt vorstellen könnten, dass jemand wie Annalena Baerbock mal einen Fehler im Leben macht. Also wir idealisieren das ja auch ein Stück weit und ich habe so das Gefühl, dass das auch dazu geführt hat, dass wir immer alles eher zentralisiert haben zu einer Regierung, die ja so gar keine Fehler macht und auch Berater hat und weggegangen sind, halt unserer Familie zu vertrauen, von der wir halt wissen, dass sie alle Fehler machen. Und ich glaube, da geht es halt viel darum, auch da ein bisschen wach zu werden und zu verstehen, es geht darum, dass wir auf unsere Familie also zählen können und dass wir eine Familie aufbauen, wo wir offen erstens über Fehler reden können, aber auch wo wir zusammen versuchen, an einem System zu arbeiten, mit dessen Hilfe wir halt wachsen können und in eine richtig gute Richtung gehen können. Und ich glaube, Bitcoin ist da ein ganz, ganz großer Aspekt, dass wir etwas aufbauen können, wo wir wieder eher unserer Familie vertrauen können und uns selbst vertrauen können. Wir machen alle Fehler, aber wir können ja natürlich nichtsdestotrotz auch irgendwie schauen, dass wir diese Fehler nicht so häufig machen und trotzdem uns weiterentwickeln. Aber das machen wir halt in unserer aktuellen Gesellschaft nicht, weil wir immer erstens nur mit dem Finger auf die Regierung zeigen, wenn irgendwas schief läuft, oder sagen, die Regierung macht's schon und ich handle erst gar nicht, weil dann mache ich auch keine Fehler. Mhm. Ich weiß nicht, ob das...
Ja. Ja, du hast ja auch ganz am Anfang, vielleicht passt es ja auch ganz gut, du hast ja ganz am Anfang auch erwähnt mit Fehler und die möchte man nicht zugeben, weil man einen bestimmten Ruf zu verteidigen hat. Und gerade in einer Familie geht es ja eigentlich gar nicht darum. Da kann man ja wirklich mal die Fehler auch selbst zugeben. Das ist wahnsinnig befreiend, kann ich auch nur bestätigen. Und über die auch reden. Das heißt ja nicht, dass man sich darin verliert und dann überhaupt stehen bleibt in dem Prozess und der Weiterentwicklung, sondern dass man einfach mal drüber reden kann, was man falsch gemacht hat, dass man da vielleicht zu hart reagiert hat, dass man vielleicht auch mal geschrien hat in einem Streit und dass man das halt auch zugibt und versucht, das halt auch so beim nächsten Mal halt anders zu machen oder vielleicht vom anderen Tipp zu holen. Vielleicht kann der ja das ja besser, dass er nicht gleich streiten muss und wie der Ehepartner das halt eben so macht. Und das ist ja gerade, finde ich, also da muss man ja nicht wenn man Leuten vertraut, muss man ja nicht gucken, wie man so dasteht oder da kann man ja wirklich das zugeben alles und daraus lernen. Ja, finde ich absolut.
Ich glaube, es ist halt ganz wichtig, dass wir das auch machen, weil das gibt uns halt auch die Möglichkeit, das dann zu reflektieren und dann auch an den Fehlern zu arbeiten. Und ich meine, dafür gibt es halt auch Familien, weil auch allein in der Familie ja Verantwortung schon extrem auch dezentralisiert wird. Und ich merke das auch hier in der Community in Michigan. Also wir haben eine Community und wir haben aber auch alle so ein bisschen unsere Felder, wo wir uns spezialisieren. Ne? Wir haben Zahnarzt, wir haben Augenarzt. Die haben halt alle so gesehen ihren Kompetenzbereich und da muss man auch ein Stück weit vertrauen, ja. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie alle durch Artificial Intelligence irgendwann alle das gleiche Wissen haben und irgendwie gar nicht mehr aufeinander angewiesen sind, sondern ich glaube, es ist schon auch so, dass wir immer Spezialisten brauchen. Also in einem kleinen Rahmen immer so eine Art Staatssystem. Also das braucht jetzt aber auch nicht irgendwie so sein, dass wir da einen Anführer haben oder eine Regierung haben. Also ich habe da noch nicht so eine genaue Vorstellung, wie das Leben aussehen würde unter einem Bitcoin-Standard. Aber nichtsdestotrotz würde es immer wieder dazu führen oder dazu kommen, dass wir eine Community haben, wo jeder seine Stärken im Endeffekt anbietet als eine Art Service. Und auch da kann es halt passieren, dass man Fehler macht. Und das ist halt dann auch ganz wichtig, dass man darüber auch spricht und schaut, dass es besser wird. Aber nichtsdestotrotz dezentralisiert man, wenn man verschiedene kleine Communities hat. Der einzige Aspekt, der mir dann immer so ein bisschen aufkommt, ist, wenn ich komplett alleine auf mich angewiesen bin, ne? Und ich glaube, das ist auch so diese große Angst, seine Keys selber aufzubewahren. Es ist halt so, wenn man den Key irgendwann mal verliert, dann steht man halt da, ne? Und aktuell ist es halt noch so, wenn jemand sein Geld verliert, dann ist es oft so, dass die Regierung halt auch ein Stück weit was übernimmt und man irgendwie zumindest Arbeitslosengeld in Deutschland bekommt, ne? Und ich glaube, das ist halt das, wovor viele Leute Angst haben. Aber wenn man halt alles zentralisiert, dann hat man halt diesen Single Point of Failure. Und das ist halt so, ich glaube, da so, ja, die Balance zu finden, das ist ganz wichtig.
Finde ich total schönes Schlusswort, das du auch nochmal gesagt hast, mit der Balance zu finden. Und dass auch wirklich ein großer Unterschied ist zwischen der Familie und wie man sich da vertraut und halt eben darüber hinaus auch Instanzen, Institute, Länder, Regierungen, hat man halt eben einen anderen Maßstab. Und ich glaube, da muss man halt ja auch andere Möglichkeiten, andere Prozesse dann auch nochmal festsetzen und ganz generell ist natürlich die Balance da auch sehr, sehr wichtig. Liv, vielen, vielen Dank für die ganz tollen Eindrücke nochmal, die du da mit uns geteilt hast. Ich freue mich schon auch wieder riesig auf unsere nächste Folge, die dann eine Woche später auch nochmal erscheint. Und ja, war wieder super spannend mit dir. Vielen Dank, Liv.
Gerne, gerne, Eva. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.